Matthäus 4, Abvers 18. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Ja, soweit. Ich war stinksauer, als ich 1985 meinen Einberufungsbescheid bekommen habe. Vielleicht habt ihr das manche von euch auch so erlebt, zumindest unter den Männern hier. Ich empfand es als Eingriff in meine Grundrechte. Und tatsächlich 2011, als die zunächst einmal abgeschafft wurde oder pausiert wurde, da hieß es tatsächlich, man könne das, weil der Friede jetzt ausgebrochen sei, nicht mehr rechtfertigen, dass man diesen Eingriff in die Grundrechte junger Menschen weiterhin fortführt. Prinz Franz Kaserne in Kempten, das stand da drauf. Und ich musste meine Berufs- und Studienpläne auf Eis legen, um, wie ich dachte, 15 Monate sinnlos beim Bund absitzen. Die ersten 12 Wochen durfte ich nur am Wochenende nach Hause, konnte mir also einfach so mir nichts, dir nichts mit Freunden treffen, musste mit 7 anderen Kameraden eine Stube teilen. Einer von ihnen hat immer geschnarcht. Und dann kam natürlich so diese Sache, die sich viele junge Menschen heute auch fragen, vertraue ich eigentlich einem Staat mein Leben an? Also vertraue ich den Entscheidungen eines Staates, einer Regierung, dass ich jetzt an die Front gehe und schieße und mich erschießen lasse? Das hat mich damals sehr bewegt, auch als junger Mann, der ich den Herrn Jesus neu gekannt habe. Aber ich glaube, das größte Problem war eigentlich, dass ich Befehle bekommen habe und denen folgen sollte. Und der Sinn dieser Befehle hat sich nicht immer ganz erschlossen. Ja, also am Exerzierplatz zum Beispiel, rührt euch, stillgestanden, vorwärts Marsch, rührt euch ein Lied, wenn die Berge rot erglühen. Ich kann es euch nur vorsingen, habe ich ja Spaß euch. Und ihr könnt euch vorstellen, dass ich meinem Einberufungsbefehl damals nur sehr widerwillig Folge geleistet habe. Freiwillig wäre ich jedenfalls nie zum Bund gegangen. In dem Text, den wir gerade gelesen haben, dann treffen wir auch ein paar junge Männer, die eine Art Einberufungsbescheid bekommen. Nicht vom Bund, nicht vom römischen Kaiser oder so, sondern vom Herrn Jesus Christus. Und interessanterweise reagieren sie ganz anders, wie ich das damals gemacht habe. Und ich denke, wir können von diesen jungen Männern einiges lernen. Ich möchte euch heute Morgen 3 Dinge vorstellen, die wir ganz speziell von ihnen abkupfern oder abschauen können. Die erste Sache, wenn Jesus dich ruft, dann sei bereit, ihm zu folgen. Wir lesen das hier, dass Jesus sagt, kommt mir nach, und sie folgten ihm nach. Also das liest sich schnell und einfach, aber da steckt was dahinter, wie wir das nachher noch sehen werden. Und wie kann es sein, dass jetzt so 4 junge Männer, die hier so erwähnt werden, von 0 auf 100 innerhalb von ein paar Minuten gehen? Ja, also wenn wir weiterlesen, sind es noch 2 weitere Jünger, der Jakobus und der Johannes. Wie kann es sein, dass Jesus da erscheint, sie zur Nachfolge ruft und die lassen alles stehen und liegen? Und da wollen wir uns ein bisschen das Umfeld mal anschauen. Unser Text beginnt damit, dass der Herr Jesus am See von Galiläa entlang ging. Wie nennt man den See noch? See Genezareth, genau. Und er wird ihm folgt eine große Volksmenge, das lesen wir in den anderen Evangelien. Und Jesus möchte zu einem predigen. Als Jesus auf dem Weg eben ist, sieht er diese Fischer. Da gibt es ein paar, die, wenn wir weiterlesen, die schon ihre Netze reinigen. Und ein paar andere, die noch am Ufer stehen und ein Fangnetz oder ein Wurfnetz auswerfen, ja, um ein paar kleine Fische zu erwischen. Wir wissen nicht, wie alt diese Jungs zu diesem Zeitpunkt sind. Man vermutet, dass es einfach junge Männer sind, die den Großteil ihres Lebens noch vor sich haben. Und einer von ihnen ist dieser Petrus. Und um zu verstehen, was jetzt dann passiert, müssen wir wissen, dass es nicht die erste Begegnung ist mit dem Herrn Jesus. Wann sind sie ihm schon mal begegnet? Wer weiß das? Wann sind die Jünger dem Herrn Jesus schon mal begegnet? Ja, genau. Wo war das? An welchem Ort? Wisst ihr das? Am Jordan, genau. Also, der Petrus und seine Freunde, die waren dem Ruf des Johannes dem Täufer gefolgt. Und der lautete, tut Buße, kehrt um von euren Sünden, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und ihr erinnert euch vielleicht beim vom Bibellesen an diese Szene, wo der Herr Jesus auch an den Jordan kommt und der Johannes, der sagt, schaut mal her, das ist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Und das gilt heute noch, diese Aussage. Das ist der Herr Jesus, ja. Also, wenn du noch diese Last der Sünde auf dir liegen hast, dann ist er das Lamm Gottes. Er kann deine Sünde wegnehmen. Er hat es auch getan, schon am Kreuz. Und wir dürfen das im Glauben annehmen und dann sind wir frei von dieser Last. Und der Petrus, er hat es damals auch ganz live mitbekommen, live und in Farbe, was da passiert ist, diese Taufe von Johannes. Er selber hat auch Buße getan, hat sich taufen lassen. Und da gibt es eine ganz interessante Stelle in Johannes Kapitel 1, ab Vers 41. Sein Bruder Andreas, er kommt zu Simon Petrus und sagt zu ihm, wir haben den Messias gefunden, was übersetzt heißt Christus. Und er führte ihn zu Jesus und Jesus sagt schon, wie er später heißen wird, du bist Petrus, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du wirst Kephas heißen, was übersetzt heißt Stein. Und da hat diese Geschichte begonnen von Jesus und den Jüngern, speziell dem Petrus hier auch. Und nach dieser Begegnung, was ist da passiert? Da sind sie wahrscheinlich wieder zurückgegangen in ihre Heimat nach Galiläa, nach Kapernaum. So wie Wolfsburg bekannt ist dafür, dass man VWs da macht, war Kapernaum bekannt für was? Was waren da die meisten Leute vom Beruf? Es waren Fischer und genau das war eben der Petrus auch. Damals gab es am See Genezareth eine florierende Fischindustrie. Das steht jetzt nicht so genau in der Bibel, aber es gibt da andere Quellen, die man befragen kann und schauen kann, wo es so Berichte gibt. Und die Fischer, die waren eigentlich recht gut betuchte Leute. Denen ging es besser wie anderen Leuten, so ein Kleinbauer im Römischen Reich. Und das war der Petrus. Und im Lukas-Evangelium erfahren wir, was direkt vor diesem Ereignis passiert ist. Die Jungs haben nämlich die ganze Nacht hindurch gefischt und nichts gefangen. Und jetzt, wie schon gesagt, der Johannes und der Jakobus, die reinigen die Netze. Petrus und Andreas versuchen noch ein paar kleine Fischchen an Land zu ziehen, damit die Nacht nicht ganz umsonst war. Und während sie damit beschäftigt sind, kommt der Herr Jesus. Wie schon gesagt, bedrängt von einer Volksmenge. Und er hat eine gute Idee. Er fragt den Petrus, Petrus, könntest du mich mit dem Boot ein bisschen rausfahren? Warum? Damit ich da vom Boot aus zu der Volksmenge predigen kann. Und das passiert auch. Und nach der Predigt kommt eine Stelle, das möchte ich euch kurz vorlesen, im Lukas-Evangelium, was danach passiert ist. Jesus sagt zu Petrus, fahr hinaus in die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Hier gibt also ein Zimmermann, einem Fischer, von Kindheit an Tipps fürs Fischen. Ja? Und der Petrus, der sagt, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin, weil du es sagst, will ich die Netze hinablassen. Und als sie das getan hatten, ganz gegen das, was seiner Erfahrung entspricht, was er gelernt hat, vielleicht schon von seinem Vater, Bei Tageslicht fängst du nichts, ja. Die Fische sind da ganz weit unten, die sehen das Netz auch. Aber in dem Fall war es ganz anders. Das Netz umfasste eine große Menge Fische und die Netze rissen. Dann kommen noch andere und helfen, diesen Fang irgendwie an Land zu bringen. Und dann kommt es aber, als Simon Petrus sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten, ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Also der Petrus, der reagiert hier ganz seltsam, ja. Also er erlebt dieses Wunder, was in seinen Augen tatsächlich ein Wunder war und auch in unseren. Aber er sagt Worte zu Jesus, also willst du bei mir einsteigen und so, ja, sondern er sagt, geh hinaus von mir. Und der Grund ist, ich bin ein sündhafter Mensch. Ich bin ein sündiger Mensch. Und er erkennt damit auch, dass Jesus anders ist wie er, oder? Dass Jesus offensichtlich heilig ist. Dass er mächtig ist. Und dass er kein normaler Mensch ist, sondern dass er der Sohn Gottes ist. Und das war den Jungs damals schon bekannt. Also, dass der Christus, das würde der Sohn Gottes sein. Und damit auch Gott selbst. Und jetzt kommt es, nachdem sie das erlebt haben, dass der Jesus sagt, folgt mir nach. Wo begegnet uns diese Aufforderung, dass wir jemandem nachfolgen sollen, heute am meisten? Bei Influencern, genau. Oder auf YouTube, ja, du willst dir anschauen, wie man, was weiß ich, die Gangschaltung in deinem Fahrrad neu einstellt. Und so nach einer Minute, wenn du gerade so dabei bist und wissen willst, wie es wirklich geht, kommt so eine Glocke, du sollst das Ding abonnieren, du sollst dem folgen, du sollst das liken und so weiter, oder? Wie viel kostet es, jemanden zu folgen auf Instagram oder so? Einen Klick. Gar nicht so viel, ja. Also vor einiger Zeit haben wir mal so mit dem jungen Mann gesprochen darüber, der hat uns berichtet, also eine ebenso junge Frau folgt ihm jetzt auf Instagram. Ich konnte es jetzt nicht so einordnen. Also er wollte irgendwie so wissen, hat es was zu bedeuten, ja, dass sie ihm jetzt folgt. Und wir haben da ein bisschen drüber geredet und sind gemeinsam zu dem Ergebnis gekommen, das hat eigentlich gar nichts zu sagen, oder? Das heißt jetzt nicht, dass die eine persönliche, vertraute Beziehung zu diesem jungen Mann haben will. Das heißt lediglich, dass sie informiert werden will, wenn der wieder was postet. Wenn der wieder irgendwelche neuen Bilder hochlädt oder sonst irgendwas. Und ich möchte sagen, Jesus hat heute auch noch viele Leute, die ihm in dieser Weise folgen oder die ihn liken. Die das gut finden, ja, Jesus so. Manchmal so die Vorstellung von einem Che Guevara der heutigen Zeit, ja, der so ein Revoluzer, der anders war und dem, der viele gute Sachen gesagt hat. Aber die Frage ist, hat Jesus auch wirklich viele, die wirkliche Freunde sind, die ihm wirklich folgen? Es gibt viele, die sich mit einem Kreuz um den Hals schmücken, die vielleicht sogar einen Fischaufkleber sich hinten an ihr Auto kleben, die vielleicht sogar in einer Gemeinde sind wie unsere, ja, weil sie sagen, also an dem Jesus, da ist was dran, vieles von dem ist gut, ja, da gibt's doch Werte und so weiter. Aber es gibt wenige, die wirklich ihm nachfolgen, nicht einer Idee, einer Lehre, einer Philosophie, sondern seiner Person, die eine persönliche Beziehung zu ihm haben wollen. Naja, viele von euch, ihr habt den Herrn Jesus kennengelernt, ja? So wie der Petrus das damals auch getan hat am Jordan, bei dieser Taufe des Johannes. Er hat Buße getan, bin Leben mit ihm begonnen. Und so war das bei dem Petrus und seinen Freunden auch. Aber jetzt kommt hier in seinem Leben irgendwas anderes. Ja, da kommt noch ein weiterer Schritt dazu. Da Jesus sagt, jetzt folgt mir nach. Bisher hatten sie auch immer wieder mit Jesus zu tun. Also wenn man das so zusammenstückelt, die Evangelien, dann merkt man, dass sie sogar schon einige Sachen mit ihm erlebt haben. Also der Petrus, der hatte eine Schwiegermutter, das war die Schwiegermutter des ersten Papstes. Und der hat die geheilt. Diese Hochzeit zu Kana, was ist da passiert? Die Verwandlung von Wasser in Wein, das haben die auch schon erlebt, ja. Also, und viele, die haben auch was mit Jesus zu tun bei Taufen und Hochzeiten, oder? Vielleicht war es bei dir auch so, dass du dir ausgesucht hast, in welchen Lebensbereichen du Jesus folgst, wo du was mit ihm zu tun haben willst, und vielleicht gibt es aber auch ein paar so Lebensbereiche, wo du ihn noch ausgeklammert hast. Aber jetzt möchte der Jesus beim Petrus und seinen Freunden ein anderes Kapitel aufschlagen. Und ich denke, das ist auch für uns so. Er möchte, dass Petrus ihm jetzt immer folgt, sein ganzes Leben mit ihm verbringt, dahin geht, wo der Herr Jesus hingeht, das tut, was der Herr Jesus sagt, und zwar in allen Lebensbereichen. Folge mir nach. Jetzt konnte der Petrus natürlich tatsächlich dahin gehen, wo der Herr Jesus hingegangen ist, oder? Das werden wir schon auch mal machen. Manche von uns früher, andere ein bisschen später. Wir werden dahin gehen, wo der Herr Jesus uns eine Wohnung bereitet, oder? Aber was bedeutet Folge mir nach für uns heute? Was denkt ihr? Was bedeutet das? Wir können ja nicht dahin gehen jetzt, wo er hingeht, in dem Sinn, wie es der Petrus gemacht hat und seine Freunde. Was bedeutet das jetzt für uns? Jesus ähnlicher werden, hat damit zu tun. Das passiert auf dem Weg. Ganz komisches, schlechtes Wort. Gehorsam. Oder? Wir sollen das tun, was er sagt. Woher wissen wir das? Aus seinem Wort. Da lehrt er uns Prinzipien. Da gibt es ganz klare Aussagen, die gelten für jeden von uns. Ja? Und wir sollen ihm gehorchen. In unserem Leben, in allen Bereichen. Und das war mein Schlüsselproblem bei der Bundeswehr. Und zwar nicht nur wegen der Bundeswehr. Ich hatte ein viel größeres Problem. Ich wollte niemand gehorchen. Bei uns in der Nachbarschaft hat man so ein Auto geparkt, da stand hinten drauf, my life, my rules. Mein Leben, meine Regeln. So, dein Motto? Meins war das, ja. Also ich wollte von niemandem was sagen lassen, weder von einem Oberfeldwebel oder auch nicht von Gott. Ich war schon fromm, ja. Aber jemand hat mal zu mir gesagt, als ich gesagt habe, ich gehe doch in die Kirche und so weiter, ich will Jesus nachfolgen, aber du tust in deinem Leben immer das, was du dir in den Kopf gesetzt hast. Vielleicht kannst du dich damit identifizieren. Also wenn es dir so geht, so ging es mir auch, ja. Jesus hatte schon eine Rolle in meinem Leben, aber das Tun, was er sagt, ne. Oder Fragen bei Entscheidungen, Herr, was willst du jetzt? Das kam gar nicht in Frage. My life, my rules. Ich will, dass sich da niemand einmischt, auch Gott nicht, auch der Herr Jesus nicht. Und vielleicht war das auch das Motto von Petrus gewesen, aber jetzt ist er bereit, dieses Motto zu ändern. My life, his rules. Mein Leben soll jetzt nach seinen Regeln ablaufen. Und das möchte er auch von dir. Du sagst, naja, du weißt ja gar nicht, was auf mich zukommt, wenn ich Jesus folge. Ja, das hat der Petrus auch gewusst, oder? Also der war schon, da hat einiges auf ihn gewartet. Gestern haben meine Frau und ich uns unterhalten über die Frage, hättest du mich geheiratet, wenn du gewusst hättest, was alles kommt? Also nicht nur, was diese Person, die gerade zu euch rede, betrifft, sondern auch das, was wir alles miteinander erleben würden und die Krisen und die schwierigen Zeiten. Ganz schwierig zum Sagen. Und der Petrus, der hat gar nichts gewusst, ja, was da passieren würde. Und Jesus hat immer mehr das so geoffenbart, also dass es mit Kreuz zu tun hat, dass man auf sich nehmen soll, sich selber verleugnen und so weiter. Wenn der gewusst hätte, was der später mal machen würde, ja, in diesem Hof des Hohenpriesters, dass er Jesus verleugnen würde und so weiter, dass er nicht einem siegreichen Messias folgt, sondern einem, der an einem Kreuz auf Golgatha sterben wird. Aber der Petrus hat gewusst, es ist viel besser, dem an Jesus zu vertrauen, ihm zu folgen, als seinem eigenen Gedanken. Und das, denke ich, ist auch wahr für uns. Ja, wir haben nur ein Leben. Und die Frage ist immer, was denkst du, wer hat den besseren Plan für dein Leben? Du oder Gott? Der Petrus, der hat jetzt hier entschieden, in dem Moment, wo wir gerade dabei sind, Gott hat den besseren Plan. Ich folge Jesus nach. Ja, vielleicht wird er ja in meine Grundrechte eingreifen. Ja, wahrscheinlich. Aber der Petrus, dem war das klar, wenn er sich in die Hand des Herrn Jesus gibt, dann wird es ihm ja nichts fehlen. Also der hat gerade für einen gewaltigen Fischfang gesorgt, ja, wo er als Fischer, als erfahrener Fischer, das schon aufgegeben hatte für die Nacht. Und er wusste, er ist in guten Händen. Es ist besser, auf den Herrn Jesus zu vertrauen, als auf seine eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Und er folgte dem Herrn Jesus und er tat es sogleich. Das kann man sich merken, oder? Also wenn Jesus dich ruft, und das macht er, denke ich auch, wenn wir diesen Text lesen, dann sei bereit, ihm zu folgen. Der Petrus hat es getan. Kommen wir zum zweiten Punkt. Wenn Jesus dich ruft, dann sei bereit, ihn machen zu lassen. Jesus sagt, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Was ist jetzt ein Menschenfischer? Das müssen wir vielleicht zunächst einmal klären. Gibt es hier heute noch Menschenfischer? Okay. Also Menschenfischer ist einer, der andere Menschen durch Lehre oder Überzeugungsarbeit zu fangen sucht. Das gab es damals schon. Da gab es die griechischen Philosophen, die haben alle versucht, Anhänger zu bekommen, ja, Menschen zu fischen, zu fangen. Wenn irgendwann wieder Wahl ist, in der Fußgängerzone in Kempten, da gibt's auch Menschenfischer. Ja, die haben da meistens so einen Stand mit einem Schirm, da steht dann SPD, FDP, CDU, AfD, ich hoffe, ich weiß jetzt nichts, die Grünen. Und die wollen was? Ja, Menschen fangen für ihre Idee, oder? Das ist dieser Gedanke. Und was möchte der Herr Jesus jetzt? Ich möchte euch zu Menschenfischern machen. Was sollten die fangen? Menschen für die Sache des Herrn Jesus, für das Evangelium fangen, gewinnen. Das war die Aufgabe, das war auch das, was der Herr Jesus gemacht hat, ja. Und auch der Herr Jesus hat Buße gepredigt und dass sie ihm nachfolgen sollen. Also, wie wird jetzt der Petrus zu einem Menschenfischer? Den schickt man jetzt auf kein Seminar oder der Herr Jesus gibt ihm auch ein gutes Buch oder so, Evangelisation und Lebensstil, das sind gute Bücher und Seminare sind auch gut. Aber das Wesentliche, was hier ist, wer macht ihn dazu? Der Herr Jesus selber, oder? Und jetzt wollen wir uns die Frage stellen, wie wirst denn du zu dem, was du im Reich Gottes sein sollst? Ja, auf eine ganz ähnliche Art und Weise. Wir suchen das uns gar nicht so selber aus, oder? Ja, und auch unsere Frau sucht sich's nicht für uns aus, oder nicht der Mann, nicht die Schwiegermutter, Ja, und auch wir selber nicht, sondern der Herr Jesus hat einen Plan. Aber wie findet man das raus, was wir jetzt für eine Aufgabe haben im Reich Gottes? Ja, wie war das beim Petrus? Wir haben das vorher schon darüber nachgedacht, was war der vom Beruf? Fischer. Fischfischer. Ja, der hat Fische gefangen. Und das war eine Sache, die hat er gelernt, oder? Wahrscheinlich schon von Kindheit an. Und der hat gewusst, wo die Fische sind, wann man fischt, welche Fische wo im See Genezareth sind und so weiter und so weiter. Also der kannte sich wirklich aus. Der kannte den See Genezareth wie seine Westentasche. Und jetzt nimmt der Herr Jesus etwas, was der Kerl schon kann und verwendet es und lenkt es so um, dass er das jetzt fürs Reich Gottes verwenden kann, oder? Was braucht man denn für Sachen als jemand, der Menschen fürs Evangelium gewinnt, die auch ein Fischer schon kann oder können muss? Geduld zum Beispiel, ja? Also die haben die ganze Nacht nichts gefangen. Also ich würde da sagen, nie wieder fische ich was, ja? Also ich lerne jetzt irgendwie so einen Bürojob. Ja, ich gehe jetzt Umschulung oder sowas, ja? Steuereinnehmer zum Beispiel, ja? Denen geht's ganz gut, hat sich der Petrus wahrscheinlich gedacht. Aber ihr wisst, was ich meine, ja? Also wenn wir oft was machen, dann sind wir entmutigt. Aber er brauchte Geduld, die hatte er auch. Und das ist eine Sache. Was braucht man noch als Menschenfischer, was ein Fischfischer können muss? Zeit, genau. Ja, er braucht Zeit, er widmet sich dieser Aufgabe. Kondition, ganz viele Sachen, ja. Und der Jesus nimmt jetzt was, was der Kerl schon kann, setzt da was drauf und das ist seine Aufgabe im Reich Gottes. Wie macht er das bei dir und mir? Er ist schon mal geboren, oder? Und er stattet dich da schon mit bestimmten Eigenschaften aus. Du bist ganz anders wie ich, oder? Also du hast bestimmte Talente. Also ich kann zum Beispiel nicht Klavier spielen. Ich kann nicht Schlittschuh laufen, ich kann auch ganz, 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 ganz viele andere Sachen nicht. Der Skifahren, das habe ich bloß mal mit einem Mädchen angefangen. Und als das Mädchen weg war, war auch die Ski weg. Die ganzen Sachen, ja, so Geschicklichkeitssachen, Bodenturnen, das war nie was für mich. Aber andere Sachen vielleicht wieder, ja. Ich konnte also irgendwie 100 Meter in 11 Sekunden, also es war vor ungefähr 300 Jahren, ja. Jetzt brauche ich wahrscheinlich 11 Minuten oder so. Das war wieder das, was ich konnte, ja. Und dann, das ist bei dir auch so, er gibt dir Talente, ja, da kannst du gar nichts machen. Da kann niemand was groß dafür. Gott hat sie in dich hineingelegt. Und dann lernst du, ja, von deinen Eltern, in der Schule, von Ausbildern und so weiter. Und dann wirst du von Neuem geboren. Ich hoffe, das bist du schon, ja, dass du neues Leben von Jesus bekommen hast. Und was sagt uns die Bibel, was dann passiert? Da setzt Gott, ich sag's mal, noch was drauf. Nämlich geistliche Gaben, oder? Also Fähigkeiten, die wir im Reich Gottes einsetzen sollen. Und meine Beobachtung ist, das kann auch mal anders sein, ja, aber dass oft das so ist, dass Gott etwas verwendet, was du schon hast und da drauf was aufbaut. Also ab und zu mal mache ich so ein Seminar, wie man eine Predigt vorbereitet, wie man von so einem Bibeltext zu einer Predigt kommt. Und da stellt man fest, dass Leute, die im Deutschunterricht gut waren, die tun sich leicht, so einen Bibeltext zu gliedern. Also meine Frau hatte nie Deutschunterricht, deswegen erklärt sich das wahrscheinlich, dass sie immer die Augen rollt, wenn ich hier von einer Gliederung erzähle. Ja, das ist ihr ein Gräuel, eine Gliederung. Und trotzdem freut sie sich, wenn eine Predigt eine Gliederung hat, ja, aber sie möchte in ihrem Leben nie eine Gliederung erstellen müssen. Stimmt das? Können Sie nachher selber fragen, ja? Das ist einfach nicht das, was zu ihr passt. Ja, und wir sollen das tun, was Gott für die Aufgabe vollbringen, die Gott für uns hat im Reich Gottes auch. und nichts anderes, nach nichts anderem ausstrecken. Was könnte das sein? Also wir haben mal, in Memmingen war das damals noch so eine Art Gabentest gemacht, da kam raus, dass ganz viele Leute Seelsorger sein wollten. Die Gabe der Seelsorge. Und bei vielen war es dann so, da war das so, ja, die waren wirklich begabt, und andere, da haben wir uns gedacht, naja, die haben das angekreuzt, weil sie einfach die Sehnsucht haben, über persönliche Sachen zu reden aus ihrem Leben, weil sie selber eine Not haben und gerne Seelsorge empfangen würden. Ja. Aber Seelsorger war ganz oben, ja. Und dann, da gab es dann nur diese, also jetzt nicht in Memmingen, das war eine andere Situation, wo eine Frau unbedingt wollte, dass ihr Mann Ältester wird. Also das war ihr Ziel für einen Mann. Ja, ich weiß nicht, was ihr Frauen hier alles für Ziele für eure Männer habt oder so. Also das musste sein. Das war für sie so die Vorstellung, da hat er es geschafft. Ja, dann haben wir irgendwie ausgesorgt oder so. Ich weiß auch nicht, warum, was damit verbunden war, weil das ja alles harte Arbeit ist. Aber der sollte Ältester werden. Und die anderen Ältesten haben das jetzt gar nicht so gesehen. Und die Gemeinde hat das auch nicht so gesehen. Ja, dann ist die Lösung, da muss man an dem und dem Ort eine andere Gemeinde gründen. Und da kann dann mein Mann Ältester sein. Ja, das ist aber nicht so, ja, dass wir uns dann auch was ausstrecken oder jemand anders was für uns will. Gott muss das machen. Und wenn wir am richtigen Ort, am Platz sind, dann sind wir auch wirksam. Dann kann Gott uns auch gebrauchen. Also mein Chef sagt es immer, Mitarbeiter müssen stärkenorientiert einsetzen. Ja, das macht Gott auch. Er gibt die Stärken, die Fähigkeiten, und er setzt uns dann da ein. Meine Frau, die keine Gliederungen möchte, die hatte mal ein Blumengeschäft mit Angestellten, gell? Und da hatte sie eine Frau, da hat sie ganz viel Mühe investiert, die auszubilden. Aber die war einfach talentiert. Die hat einen Blumenstrauß bunten, du hast sofort gesehen, das ist von der. Ja, und die musste das immer nacharbeiten und so weiter. Und die Frau, die hätte eigentlich ganz andere Gaben gehabt. Die hat, glaube, 3 Sprachen oder 4. Also Englisch können vielleicht von uns manche nur, das war ihre Heimatsprache. Dann konnte die Chinesisch. Wer von euch kann Chinesisch? Also das wäre eine Marktlücke hier, ja. Und dann noch Spanisch. Und da war sie gut, ja. Das hätte sie wahrscheinlich irgendwie einsetzen können. Die war sprachbegabt. Aber am Blumenstrauß konnte ich binden. Auf jeden Fall nicht so, dass man verkaufen konnte. Okay? Und wenn wir uns nachher was ausstrecken im Reich Gottes, in der Gemeinde vielleicht sogar dann, wo Gott zu uns passt, wo Gott Gott für uns vorgesehen hat, dann sind wir wahrscheinlich nicht wirksam. Da wird wahrscheinlich nichts übrig bleiben, was in der Ewigkeit noch zählt. Bei dem Petrus war das klar. Da hat es der Herr Jesus ganz deutlich gesagt, wie ist es bei uns? Wie finden wir das raus? Naja. Stell dich Gott zur Verfügung. Das ist schon mal die erste wichtige Sache. Hier bin ich, Herr. Was möchtest du, was ich tue mit meinem Leben? Das wäre doch schon mal ein guter Anfang, oder? Und dann schau, wie Gott führt. Wo hat er dir Begabungen gegeben? Wo hat er dir Talente gegeben? Was gelingt dir, was nicht so? Wo bekommst du Ermutigung von Geschwistern? Wie spricht er zu dir durch sein Wort? Durch Enttäuschungen, durch Ermutigung, durch offene Türen oder geschlossene Türen? Glaubst du, dass Gott es dir zeigen kann, was du in seinem Reich, in seiner Gemeinde tun sollst? Gott kann alles, ja. Er kann das auch. Er wird es dir deutlich machen, wenn du dich ihm zur Verfügung stellst. Und wenn du nicht weißt, was deine geistliche Gabe ist, es gibt so viele Sachen im Neuen Testament, zu denen wir aufgefordert werden, und zwar alle Gläubigen, egal was die für eine Gabe haben. Was gibt es da für Sachen zum Beispiel? Fällt dir da was ein? Was jeder von uns tun soll. Beten zum Beispiel, ja, genau. Braucht man kein Diplom oder so, oder eine besondere Handauflegung. Einer trage des anderen Lasten. So werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Wir sollen einander lieben, oder? Wir sollen einander Gutes tun, vor allem den Hausgenossen des Glaubens und so weiter und so weiter. Ihr wisst schon, was ich meine. Und wenn wir das tun, dann wird Gott immer mehr uns zeigen können, was unsere Schwerpunkte sein werden im Reich Gottes. Der Petrus, der war bereit und Jesus wollte ihn zu einem Menschenfischer machen. Und er hat es auch gemacht und er hat gewusst, er braucht Jesus auch für seinen Dienst als Menschenfischer. Als Fischfischer hat er ihn auch gebraucht, oder? Ohne Jesus eine leere Netze und so wird es auch sein in seinem Dienst als Menschenfischer. Ohne Jesus leere Netze, egal welchen guten Kurs wir verwenden oder was für Methoden wir haben oder was für Strategien wir verfolgen. Wir brauchen Jesus. Keiner von euch hat jemals einem Menschen neues Leben gegeben, oder? Oder einen Menschen bekehrt. Das kann nur der Herr Jesus. Und deswegen müssen wir ihm nachfolgen, mit ihm das Leben gehen. Und dann werden wir das sehen, dass das passiert. Sollen wir schon noch weitermachen? Wir hätten noch einen dritten Punkt, oder sollen wir aufhören? Echt, oder? Was war der erste Punkt? Wenn Jesus dich ruft, dann sei bereit, ihm zu folgen. Und dann, wenn Jesus dich ruft, dann sei bereit, ihn machen zu lassen. Und der dritte und letzte Punkt, wenn Jesus dich ruft, dann sei bereit, Dinge aufzugeben. Was gibt der Petrus auf? Seine Selbstständigkeit, ja, nicht nur, dass er jetzt dahin, war das jetzt das Piepen für das Ende, oder? Also er gibt seinen Beruf aus, oder? Auf, oder? Die Netze lässt er zerlegen, die Netze sind sein Lebensunterhalt. Das wäre wie wenn du ein LKW-Unternehmen hast mit einem LKW und du lässt ihn stehen. Sinngemäß macht er das so. Und das ist ja ganz gute Sache, ja, dass der bereit war, das zu tun. Woher hat er das gewusst? Na, in dem Fall war das klar, weil Jesus nachfolgen bedeutet dahin gehen, wo er hingeht. Bedeutet das für uns auch, dass wir unseren Job aufgeben müssen? Da schüttelt schon jemand den Kopf, wenn wir Jesus nachfolgen. Also ich habe mich schon gefragt, ich habe mich während meines Studiums bekehrt, soll ich das jetzt schon noch zu Ende machen? Also ich wollte jetzt das Studium abschließen und dann meinen Doktor machen. Und dann war ich auf der Silvesterfeier und ich weiß noch, wie der Referent gesagt hat, also normalerweise möchte es Gott schon, dass wir eine Sache abschließen, außer er führt dich anders. Aber bei mir hat er jetzt nicht anders geführt. Also er hat zum Beispiel noch einen Bibeltext zitiert, 1. Korinther 7, Vers 24, worin jeder berufen worden ist, darin, Brüder, soll er vor Gott auch bleiben. Also da geht es um Sklaven und Freie. Und mich hat er nicht anders geführt. Den Petrus schon, oder? Und der war bereit, etwas aufzugeben für den Herrn Jesus. Da könnt ihr euch schon vorstellen, was da seine Schwiegermutter gesagt hat. Womit willst du meine Tochter ernähren? Naja, ob die das wirklich gesagt hat, wissen wir nicht. Aber der wird schon manche verwunderte Blicke hervorgerufen haben oder auf sich gezogen haben, oder? Kopfschütteln, ein unverantwortlicher Typ. Lässt er dieses florierende Geschäft liegen, um diesem Wanderprediger nachzufolgen? Und es ist manchmal so, ja, dass wir, wenn wir solche Entscheidungen treffen, dass wir von anderen Menschen komisch angeschaut werden. Aber wir sind dann in guter Gesellschaft. Es gibt viele Leute in der Bibel, die was für Jesus aufgegeben haben, für Gott aufgegeben haben, um seinen Ruf zu folgen, wo die anderen wahrscheinlich dachten, er ist so ein komischer Typ. Was soll denn das? Fallen euch Beispiele ein in der Bibel, Altes und Neues Testament. Welche Leute haben was aufgegeben, um dem Ruf Gottes zu folgen? Matthäus, was hat der aufgeben? Auch ein Einkommen, genau, Steuereinnehmer. Was hat der Mose aufgeben? Adoptivsohn, ja, irgendwie in dieser Pharaonenfamilie, irgendwie so Ministerposten wäre schon rausgesprungen wahrscheinlich. Abraham, was hat der aufgeben? Also der hatte da, so stelle ich mir das vor, so ein Haus und so, ja, mit Wärmepumpe, alles energetisch, super, ja. Vorgärtchen und so weiter. Also der hatte alles, ja. Der wusste, wo man günstig einkaufen kann. Ganz in der Nähe war ein Aldi und ein Lidl. Und jetzt soll der das alles verlassen und soll das Ganze eintauschen gegen ein Zelt. Ja, das machen wir im Urlaub. Ja. Aber wir wissen ja, dass wir danach wieder heimgehen können, ja. Und die Heizung aufdrehen. Für den, der wusste mal, wo er hinzieht, der hat das alles aufgeben. Also jetzt haben wir den Mose, jetzt haben wir den Abraham aus dem Alten Testament, den Elisa. Was hat der aufgeben? Der wird gerufen vom Elia. Auch sein Job, gell? Der hat dieses ganze Gespann Rinder, also der macht da Tabula Rasa. Die Rinder werden geschlachtet als Opfer. Der Pflug wird, glaube ich, als Brennholz genommen. Also da gibt's keine, da alle Brücken abgebrochen. Paulus, vielversprechende Karriere zu Fuß, der hat in Oxford studiert, übertragen, ja, zu Füßen des Gamaliel hat er gelernt. Und manchmal sind es keine einfachen Entscheidungen, wenn du zum Glauben an den Herrn Jesus kommst und wenn du dich dazu entschließt, ihm nachzufolgen. Und ich möchte euch ein Beispiel geben von einem Mann, den ich nicht persönlich kennengelernt habe, aber wo unser Freund erzählt hat. Unser Freund und seine Frau, die wohnen weit weg von hier, in Mitteldeutschland, in einem Reihenhauskette ist das, ein ziemlich langes Reihenhaus, mittendrin und nebendran, da hat ein ganz schwieriger Mensch gewohnt, also ganz ein grober, pflegelhafter Typ, hat er mit seiner Lebensgefährtin zusammen gewohnt. Und der hat alles getan, um unseren Freund zu provozieren. Kondome über den Zaun geworfen, ja, und so weiter. Jetzt kriegt er ein bisschen so einen Geschmack von dem. Und unser Freund hat immer wieder über die Jahre versucht, den irgendwie zu erreichen. Ihr kennt es ja schon, was macht man da ja, so Kalender und so weiter. Oder Einladungen für ihre Evangelisation. Und er hat immer das nur mit Spott und Häme beantwortet. Bis unser Freund gesagt hat, also Herr, ich mache das jetzt nicht mehr. Ja, also jetzt habe ich über die Jahre hinweg immer Abfuhr bekommen, warum jetzt? Und dann gab es eine Evangelisation bei ihnen in der Gemeinde, hat ihn nicht eingeladen, bewusstet und trifft ihn dann irgendwie beim Briefkasten, beim Posthaus holen oder so. Und dann sagt er, seid ihr euch zu gut dafür, dass er mich zu euren Veranstaltungen einladet, oder? Ihr habt gelesen, da ist irgendwie so eine Veranstaltung. Und da hat unser Freund irgendwas gestottert, hat ihm natürlich die Einladung dann in die Hand drückt. Und da kam der und hat nach dem Vortrag das Gespräch mit dem Referenten gesucht. Und es hat sich herausgestellt, dass er kurz davor, ein paar Tage vorher erfahren hat, dass er nicht mehr lange leben wird. Und dieser Mann, dessen Name ich nicht kenne, der hat sich bekehrt. Und jetzt war er in einer schwierigen Situation. Also er lebt da mit seiner Freundin zusammen in diesem Reihenhaus und sie beide zahlen von ihrer Rente den Kredit ab. Und er wusste, die Geschwister in der Gemeinde haben ihm das nicht aufgedrängt oder so, aber das beim Bibellesen, das ist jetzt richtig, dass wir da zusammenleben und nicht verheiratet sind. Und er wusste auch, dass sie vom Glauben nichts zu tun haben wollte, mit dem Glauben nichts zu tun haben wollte. Und jetzt saß er in der Klemme und hat keinen Ausweg gesehen. Und oft, wenn wir keinen Ausweg sehen, dann bleiben wir einfach da, dann bleibt einfach alles, wie es ist, oder? Aber der hat da keine Ruhe gehabt. Der hat Gott gefragt, was soll ich tun? Wisst ihr, was er gemacht hat? Er selber ist in eine ganz einfache Kellerwohnung gezogen und hat weiterhin diesen Kredit abbezahlt, damit seine Freundin da wohnen kann. Und ich habe gedacht, das ist typisch Gott. Er hat ihr Liebe gezeigt, die kann da wohnen bleiben, aber er war auch gleichzeitig Gott darin gehorsam, dass er nicht mehr mit ihr zusammengelebt hat. Und ich habe mir gedacht, das hat ihn was kostet. Ja, den Rest seines kurzen Lebens danach hat er nicht mehr so lang gelebt, in dieser Kellerwohnung zu Hause. Aber er wollte dem Herrn Jesus gehorsam sein. Er war bereit, etwas aufzugeben. So wie der Petrus. Und die Frage ist, was hindert uns, was hindert dich daran, wirklich Jesus mit ganzem Herzen nachzufolgen? Da gibt es ein paar so Beispiele in der Bibel. Zum Beispiel Bequemlichkeit. Der Jesus sagt, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels, sie haben Nester, aber der Sohn des Menschen, er hat eigentlich nichts gehabt, wo er sein Haupt hinlegen kann. Und das hat er zum anderen gesagt, der das alles wohl hatte, einen Platz, wo er sein Haupt hinlegen kann. Das haben wir alle. Wärst du bereit, das aufzugeben? Boah, das haben wir so schön. Rollatorentfernung zu Rewe und Netto. Das ist unvernünftig, oder? Ja, das war es beim Petrus auch. Aber der Jesus hat ihn gerufen. Wärst du bereit, wenn es Gott dir deutlich machen würde, das ist das, was ich von dir will. Vielleicht macht er das ja gar nicht, ja. Aber wenn er es dir deutlich machen würde, wärst du bereit, das alles aufzugeben. Geld und Besitz. Jesus sagt, was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon oder die Bedenken der Angehörigen. Also das ist was mich nicht kalt lässt. Ja, dass Menschen, die mir nahe sind, dass die da nicht übereinstimmen mit dem, was ich mache. Das tut mir irgendwie weh. Geht so heraus, ich bin harmoniebedürftig. Aber ich glaube, eine wichtige Erkenntnis ist, dass wir nicht auf der Welt sind, um die Bedürfnisse und Wünsche anderer Leute zu erfüllen, oder? Manchmal gebraucht uns Gott dazu, aber das ist nicht unser Lebensziel, die Erwartungen von Menschen zu erfüllen, die an uns haben. Sondern wir sollen die Erwartungen erfüllen, die Gott an uns hat. Und vielleicht das größte Problem ist vielleicht unser Ego, oder? My life, my rules. My home and my castle and my car, my dog, my wife. Alles das, was wir so unser eigen nennen. Später sagt Petrus einmal zu meinem Jesus, siehe, Herr, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Bist du bereit, wenn der Herr Jesus dir das sagt, es auch zu tun? Ich glaube, das beginnt im Herzen, oder? Dass wir das ihm zum Ausdruck bringen, dass wir nicht festhalten wollen an Dingen, die er uns nehmen will. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Unsere Emotionen, die wehren sich dagegen. Aber unsere Gefühle sind nicht Gott, oder? Gott ist Gott. Und unsere Gefühle, die definieren auch nicht, was die Wahrheit ist. Das tut Gottes Wort. Und wir sind aufgerufen, Jesus nachzufolgen. Das zu tun, was er uns sagt. Wisst ihr jetzt die drei Punkte noch? Wenn Jesus dich ruft, dann sei bereit, ihm zu folgen. Der Petrus, der war das, der hat erkannt, Jesus ist heilig, er ist mächtig, er ist Gott. Ich will das, ich will ihm nachfolgen, ja. Das zweite, wenn Jesus dich ruft, dann sei bereit, ihn machen zu lassen. Ja, wir haben Ideen und Vorstellungen von unserem Leben. Wir haben unser Drehbuch schon irgendwie entworfen, nachdem unser Leben ablaufen soll. Aber Gott hat das bessere Drehbuch für dich. Vertrauen wir uns ihm an. Und das dritte, wenn Jesus dich ruft, dann sei bereit, Dinge aufzugeben. Manches dürfen wir behalten. Aber was wäre, wenn er will, dass wir was aufgeben für ihn? Wärst du bereit? Ich möchte zum Schluss noch ein Gedicht vorlesen. Herr, Jahre verrinnen, Jahre beginnen, immer wieder 365 Tage und 365 Mal deine Frage, beginnst du heute? Herr, du hast mich gefragt, du hast mir gesagt, ungeteilt will ich ganz für dich, will ich dich ganz für mich heute noch. Und jedes Mal an 365 Tagen wusste ich nur eins zu sagen. Heute, Herr, da habe ich andere Sorgen. Komm morgen. Und am nächsten Tag, da gab es zu arbeiten, zu lesen, Geld zu verdienen und Spesen. Heute, so sagte ich, fehlt mir die Zeit, die Stimmung, der Mut, die Gelegenheit. Heute kann ich den Anfang nicht wagen, dir ganz zu leben, dein Kreuz zu tragen. Morgen, vielleicht morgen. Herr, wie soll ich es nennen? Wie bekennen, was ich getan? Ich bot dir an, Gebet, Almosen, Kirchgang, frommen Verein, um mich zu befreien von deinem Verlangen, dir ganz anzuhangen, dir ganz zu leben auf allen Wegen. Herr, ich wollte dir dienen, aber nur stundenweis. Ich wollte dir folgen, aber nicht immer. Ich wollte dein Kreuz tragen, aber kein schweres. Ich wollte Opfer bringen, aber nicht mich. Ich wollte lieben, aber nicht so sehr. Ich wollte anfangen, aber erst morgen. Herr, noch ist dein Drängen nicht verstummt. Noch fragt dein Mund, beginnst du heute? Verzeih, Herr, was ich getan. Jetzt biete ich dir an, mein Leben, mich selbst, dir ganz zu dienen, zu folgen auf allen Wegen, dein Kreuz zu tragen, zu lieben aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele. Heute noch will ich beginnen. Heute, nicht morgen.